Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Zellner live. Bei mir zu Gast ist jetzt Karl Habsburg.
Grüß Gott, Herr. Grüß Gott.
Herr Habsburg, Sie sind in den letzten Monaten immer wieder in der Ukraine gewesen, haben auch in der nächsten Zeit wieder eine Reise geplant. Wie ist denn Ihre Einschätzung zur aktuellen Lage in der Ukraine? Man muss ja sagen, es hat sich in den letzten Wochen dann doch wieder leider dramatisch zugespitzt. Wie sehen Sie das?
Es ist natürlich extrem schwer, diese Frage zu beantworten, weil selbst wenn ich sage, ich fahre in 14 Tagen wieder hin, dann weiß ich auch nicht genau, was sich in den nächsten 14 Tagen alles ändern wird. Man spürt gewisse Dinge in den letzten Tagen, in den Telefonaten, die ich mit Freunden in der Ukraine hatte, haben natürlich schon gezeigt, dass man spürt, dass durch den Wandel der Politik in Washington eine entsprechende Reaktion von Russland erfolgt ist, dass die Angriffe enorm stark erhöht wurden, was ja genau dem widerspricht, was eigentlich von Washingtoner Seite aus immer wieder aufgezeigt wird. Also der Unwille, also die Verneinung zu jeglichen Friedensgesprächen, die Russland jeden Tag mit Jahid-Raketen und Mittelstreckenraketen in die Ukraine hereinschießt, ist ja völlig offensichtlich und man spürt das natürlich auch in der Ukraine durch die verstärkten Angriffe. Und natürlich gibt es auch Bedenken durch die Tatsache, dass Amerika ja den Nachschub an Waffen praktisch eingestellt hat. Und vielleicht noch problematischer als das ist natürlich die Information, die mittlerweile nicht mehr weitergegeben wird, die Geheimdienstinformation über Ziele und Ähnliches, was natürlich auch bedeutet, dass die Amerikaner auf sich selbst eine Mitverantwortung für diejenigen Toten, die es im zivilen Bereich derzeit in der Ukraine gibt, weil die meisten Ziele sind ja zivile Ziele, die von Russland beschossen werden, damit übernehmen die Amerikaner natürlich auch eine Mitverantwortung dort.
Sie haben Amerika gerade angesprochen. Wie haben Sie denn diesen Eklat im Weißen Haus eigentlich verfolgt? War das Ihrem nach eine Zeitenwende, die da passiert ist zwischen Donald Trump, seinem Vizepräsidenten und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky?
Das ist mir genauso vorgekommen wie wahrscheinlich jedem Menschen, der das versucht hat, live anzuschauen, der gesagt hat, das gibt's gar nicht. Kann das sein, dass das jetzt eine Fälschung, irgendein Deepfake ist, das irgendjemand hergestellt hat? Weil ein derartiges Verhalten, wie es dort der amerikanische Präsident und der amerikanische Vizepräsident an den Tag gelegt haben, das war normalerweise eigentlich undenkbar. Ja, das ist das Schul-Hinterhof-Bullying-Verhalten, wo man einfach versucht hat, den ukrainischen Präsidenten in eine Falle hereinlaufen zu lassen. Nein, das war einfach abstoßend. Ich weiß gar nicht, wie man es sonst sagen soll. Und ich glaube, dass viele Leute sich überlegt haben, kann das überhaupt sein? Kann das wirklich so sein? Aber dann natürlich kamen die ganzen Reaktionen darauf und auch die Verstärkung noch in einigen Punkten und die Konsequenzen, die die Amerikaner dann noch dargelegt haben. Aber das muss uns natürlich zu denken geben, was wollen denn die Amerikaner eigentlich langfristig haben? Und da habe ich halt immer das Gefühl, wenn man sich anschaut, mit welcher Ignoranz die gegenwärtige amerikanische Regierung an internationale Politik herangeht. Und man sieht ja auch die sogenannten Fachleute, die durch sie benannt werden und die also auch an Krisenpunkte hinreisen und dort Äußerungen abgeben, wo man das Gefühl hat, das kann nicht jemand abgeben, der die Situation im Land wirklich studiert hat, dann muss man sich überlegen, wo soll das denn langfristig tatsächlich hinführen? Das ist keine fein ausgewogene Außenpolitik mehr, die es gibt. Das ist so, wie wenn man statt mit kleinen Lego-Klötzchen mit diesen riesengroßen Bausteinen irgendwas hinbaut und sagt, das ist jetzt die Zukunft, das ist, wie wir in Zukunft ausschauen sollen. Und das schaut natürlich für uns in Europa schon ungünstig aus, wenn man das Gefühl hat, die Amerikaner in ihrer ungemein simplifizierten Weltvorstellung, die mit der Realität nichts zu tun hat, sagen halt, okay, da gibt es drei große Blöcke, wir Amerikaner, wir wollen gern Grönland und Kanada und Panama haben und dafür können die Chinesen von mir aus Taiwan einmarschieren oder in Südostasien machen, was sie wollen und die Russen können halt in Europa machen, was sie wollen, weil das denen ihr Einflussbereich oder die sehen das als ihren Einflussbereich und dann kommt hinzu natürlich das alte Prinzip, der Feind meines Feindes ist mein Freund, also ich als amerikanischer Präsident sehe China als Feind an und deswegen Russland ist ein natürlicher Gegner von China, deswegen ist Russland mein Freund. Das sind natürlich derartig simplifizierte Vorstellungen, die jetzt da tatsächlich hervorkommen, jetzt zum Tragen kommen, wo man sich fragt, das kann einfach gar nicht sein, aber es ist einfach noch kindischer, als man sich vorstellt.
Wie groß ist die Sorge, die Ihnen Donald Trump und seine Administration bereiten? Macht es Ihnen vielleicht sogar Angst?
Ja, auch Angst manchmal. Ja, Sorge auf jeden Fall in einem sehr starken Bereich, wenn man sagen muss, was momentan dort innerhalb kürzester Zeit zerstört wird, ist eines der ganz, ganz wesentlichen Gebilde der Nachkriegszeit, die geschaffen wurden als Konsequenz des Zweiten Weltkrieges, nämlich diese Gemeinschaft, diese transatlantische Gemeinschaft zwischen den europäischen Staaten, als, wenn man so will, größten Cluster von demokratischen Staaten, die es gibt, und Amerika, die also gemeinsam die westlichen Wertvorstellungen vertreten haben, nämlich von Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, Ähnliches, die diese Grundprinzipien vertreten haben. Und die auch erkannt haben, das sind die Grundprinzipien, die zum größten Friedensprojekt geführt haben, das die Menschheitsgeschichte jemals erlebt hat. Weil Europa ist das größte Friedensprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, die längste Friedensperiode, die man sich vorstellen kann. Und das wird jetzt plötzlich innerhalb von wenigen Wochen von Amerika zu Klump geschlagen. Das tut einen natürlich schon sehr irgendwie bedenklich stimmen, um es milde zu sagen. Aber natürlich eine positive Seite sehe ich schon. Und das ist die, dass es so ein Weckruf für Europa ist und auch sein soll, damit die Europäer sagen, wir müssen uns auf uns selbst auch besinnen. Wir müssen schauen, dass wir unsere eigene Sicherheitsstruktur, unsere eigene außenpolitische Struktur aufbauen, weil es eben mit Amerika in der Form nicht mehr geht. Aber da hinken wir natürlich Jahre hinterher.
Was bedeutet das denn Ihrer Meinung nach, Sie haben es eh schon ein bisschen angesprochen, für Europa, und wie kann sich Europa da jetzt wirklich positionieren in den nächsten Jahren? Sie haben es als Weckruf gerade auch bezeichnet. Ist es eine Chance?
Ich glaube schon, weil ich meine, wir haben alle Möglichkeiten dazu in Europa. Ja? Wir haben die Möglichkeit, wir haben die europäischen Institutionen, wir können eine koordinierte europäische Außenpolitik fahren. Man muss natürlich jetzt auch mal wirklich nicht nur sehr konkret andenken, sondern auch umsetzen, ein europäisches Sicherheitskonzept, weil es eben das größere Sicherheitskonzept NATO in der Form nicht mehr gibt, müssen wir uns realistisch, es gibt es strukturell noch, aber wenn natürlich heute jemand sagt und sagt, der Artikel, der die Beistandspflicht bedeutet, wenn der für uns nichts mehr bedeutet, dann ist die Urfunktion der NATO eigentlich nicht mehr gegeben und Europa muss sich Gedanken um eine eigene Sicherheitsstruktur machen. Also das sind natürlich Aufgaben, die vor uns stehen, die auch was kosten werden, aber Europa kann das bewältigen. Die Strukturen dafür sind da.
Sie haben gerade die Sicherheitsstruktur angesprochen. Wie kann sich denn Österreich innerhalb dieser neuen Weltordnung positionieren? Stichwort auch Neutralität. Ist die Neutralität noch zeitgemäß?
Die Neutralität, so wie sie bei uns in der Verfassung steht, habe ich überhaupt kein Problem damit. So wie sie ausgelegt wird von verschiedenen Politikern, habe ich ein großes Problem damit, weil sie halt als Feigenblatt ausgelegt wird und überall, wo ich nicht reinmischen möchte, sage ich, nein, ich kann es nicht wegen der Neutralität. Das steht natürlich wirklich nicht in der Verfassung, hat auch mit dem Grundgedanken der Neutralität nichts zu tun, weil Neutralität ja wirklich de facto nur bedeutet, dass man keinem Militärbündnis angehört und dass wir keine ausländischen Soldaten auf österreichischem Boden stationiert haben wollen. Also ich meine, das unterzeichne ich auch, überhaupt gar keine Frage. Ja, wir müssen uns überlegen, wie wir Österreich besser positionieren können in einer zukünftigen Sicherheitsstruktur Europas. Weil de facto sind wir Bestandteil dieses Europas. Und wir können nicht die Neutralität wiederum als Feigenblatt hier verwenden, um zu sagen, wir gehören dazu, aber wir gehören doch nicht dazu. Da, wo es was kostet, gehören wir nicht dazu. Und da, wo es um andere Dinge geht oder wo es um wirtschaftliche Dinge geht, da gehören wir dazu. Das geht halt nicht.
Braucht es eine gemeinsame EU-Armee Ihrer Meinung nach für diese
Sicherheitsstruktur? Es braucht eine Sicherheitsstruktur. Ja. Eine Sicherheitsstruktur, ob das jetzt in der Form einer europäischen Armee, einer EU-Armee existiert oder was Ähnliches, das wird die Zukunft weisen. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist jetzt zu weit vorausgegriffen, aber man braucht ein zusammenfassendes europäisches Sicherheitskonzept, was einmal funktioniert. Man darf nicht vergessen, es gibt in Europa auch zwei Nuklearmächte, nämlich Frankreich und England. Und gerade in den letzten Tagen ist das auch immer wieder zur Diskussion gekommen, nachdem Frankreich gesagt hat, bitte, auch wenn die Amerikaner nicht mehr gewillt sind, uns irgendwie in diesen Sicherheitsschirm einfließen zu lassen, wir können auch von Seite Frankreichs und Englands noch ganz ordentlich etwas an Abschreckung darstellen, auch an nuklearer Abschreckung darstellen. Also das sind natürlich Dinge, die Möglichkeiten für eine Sicherheitsstruktur geben, die existieren. Und da wird Österreich auch seinen Platz finden müssen.
Sehen Sie da bei den handelnden Akteuren, Sie haben jetzt Frankreich und England angesprochen, auf politischer Seite auch den Willen, Europa hier zu positionieren?
Ja, ich meine, eigentlich ist es ja, wenn wir uns anschauen, was derzeit in England geschieht, eine Art Witz der Weltgeschichte, dass man sieht, vor ein paar Jahren haben wir Brexit gehabt und unter großem Getöse ist England aus der Europäischen Union ausgetreten. Und heute ist England, wenn es zu Sicherheitsfragen Europas kommt, die führende Macht, die tatsächlich jetzt den Ton angibt und hier auch Beispiele vorzeigt, wie das Ganze funktionieren kann. Und in Frankreich sieht man zweifellos auch den Willen und den Wunsch, so eine Sicherheitsstruktur entsprechend zu unterstützen mit den Mitteln, die Frankreich in seiner sehr speziellen Situation auch hier hat.
Kommen wir noch abschließend auch noch mal kurz nach Österreich. Da stand ja eine andere Regierungsform bis vor kurzem noch im Raum, nämlich eine Koalition aus FPÖ und ÖVP. Wissen, die FPÖ hat gerade, was Ukraine-Krieg und Russland angeht, auch andere Ansichten als die derzeitige Bundesregierung. Ja. Sind Sie froh, dass es im Endeffekt nicht so gekommen ist?
Natürlich wünsche ich mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Regierung, die auch ganz klar hinter den europäischen Grundwerten steht und die gerne auch in der Ukraine und nach Maßgabe der Möglichkeit sogar in Russland umgesetzt sieht. Und das sind halt eben Dinge wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und Menschenrechte. Das sind eben Dinge, für die Russland überhaupt nichts am Hut hat und wo wir uns Sorgen machen müssen, dass wenn Russland seinen Einfluss auf die Ukraine ausdehnt, dass diese Grundprinzipien, die für uns wichtig sind, die für unsere individuelle Freiheit einfach wichtig sind, dass die dort nicht mehr umgesetzt werden. Und natürlich wünsche ich mir eine österreichische Regierung, die auch hier mit einer starken Stimme eintritt, sich zu diesen Grundwerten bekennt und sagt, diese Grundwerte dürfen nicht nur bei uns gelten, die müssen auch bei unseren Nachbarn gelten.
Mhm. Kommen wir noch zu Wladimir Putin. Befürchten Sie eigentlich, dass Putin und Russland aufgrund dieses Machtvakuums, das da jetzt vielleicht auch durch die neue Position Washingtons und der USA entstanden ist, vielleicht Appetit bekommt, seinen Einfluss noch weiter Richtung Europa auszudehnen und vielleicht eben hier auch weitere Länder anzugreifen? Das Baltikum wird immer wieder angesprochen, ja, Polen.
Daran besteht ja überhaupt kein Zweifel. Ich meine, er sagt es ja auch und der letzte Präsident Medvedev tut das in einer noch stärkeren Form auch immer wieder sagen, dass sie sagen, die größte Katastrophe für sie war der Zusammenbruch der Sowjetunion und der Einflussbereich Russlands muss mal zumindest ausgedehnt werden auf den ehemaligen Einflussbereich des Warschauer Paktes. Medvedev geht weit darüber heraus, weil er sagt, der Einflussbereich muss bis Lissabon ausgedehnt werden. Das ist ja nichts anderes als eine Kriegserklärung. Wir sehen es nur nicht so, aber es ist eine Kriegserklärung an alle europäischen Staaten im Grunde genommen, wobei natürlich manche Staaten wesentlich exponierter sind. Das sind selbstverständlich die baltischen Staaten auf der einen Seite, aber das ist auch Moldawien auf der anderen Seite, weil man nicht vergessen darf, dass ein Teil Moldawiens derzeit durch Russland besetzt ist bereits. Das Transnistrien ist ja so eine Art russische Enklave dort. Dann im Norden oben haben wir Königsberg, den Kaliningrad-Oblast, der natürlich auch bewaffnet ist bis an die Zähne durch Russland und wo die Ansprüche entsprechend groß sind. Und natürlich wurden auch immer Ansprüche auf Polen hier laut in Russland. Und da, glaube ich, muss man wirklich sagen, da müssen wir uns auf die Hinterbeine stellen und schauen, dass wir unsere Sicherheitsstruktur so aufstellen, dass es dazu nicht kommt.
Wie kann denn eine Lösung in der Ukraine Ihrer Meinung nach aussehen? Ist da überhaupt eine friedliche Lösung in absehbarer Zeit möglich?
Wenn Sie sagen absehbare Zeit, dann muss man natürlich immer fragen, was ist das? Aber das können wir beide nicht beantworten, das ist ganz klar. Ich glaube, eine Sache, die unglaublich wichtig ist, ist, dass man nicht vom Konzept weggehen darf, dass es einen souveränen ukrainischen Staat gibt, der auch sein Schicksal selbst bestimmt. Und diese Souveränität muss nach Maßgabe der Möglichkeit auch wirklich innerhalb der 1994 durch alle Großmächte garantierten Grenzen tatsächlich stattfinden. Also man darf nicht mit der Idee spielen, dass man sagt, naja, die Ukrainer sollen halt einen Teil ihres Landes weggeben und dann passt das schon irgendwie und Putin wird dann schon zufrieden sein, wenn man hier Appeasement-Politik betreibt. Das hat im Zweiten Weltkrieg nicht funktioniert, das funktioniert auch heute nicht. Also ich hoffe sehr, dass man auf dem Grundprinzip der staatlichen Souveränität und der Territorialität der Ukraine besteht und dass man auch von internationaler Seite aus die Ukraine in dieser Frage entsprechend unterstützt. Und damit natürlich auch den westlichen Grundwerten entsprechend dort hilft. Wenn man sagen muss, ist in der letzten Zeit immer wieder zur Sprache gekommen, dass auf absurde Art und Weise nach reiner russischen Machart dem Zelensky undemokratisches Verhalten vorgeworfen wurde, weil er eben derzeit keine Präsidentenwahl durchführen kann, so wie es auch in der ukrainischen Verfassung entsprechend verankert ist. Natürlich kann er in dem Kriegszustand das nicht machen, wie in vielen anderen Ländern auch nicht. Aber Zelensky ist der Erste, der immer sagt, in dem Augenblick, wo es geht, wo die Umstände so sind, dass man eine Präsidentschaftswahl durchführen kann, ist er sofort dafür, diese Wahlen tatsächlich umzusetzen. Es gab ja auch in der letzten Zeit eine ganze Reihe von Interviews mit den potenziellen anderen Kandidaten, die für eine Präsidentschaft antreten würden, die alle unisono gesagt haben, selbstverständlich derzeit gehört ihre Unterstützung dem Präsident Zelensky, weil derzeit keine Wahl durchführbar ist. Wenn man eine Wahl durchführbar ist, schaut die Sache anders aus. Aber gegenwärtig ist die Loyalität absolut hinter dem Präsidenten.
Aber ist eine friedliche Lösung Ihrer Meinung nach mit der derzeitigen ukrainischen Führung möglich?
Ich kann mir überhaupt keine ukrainische Führung vorstellen, mit der es möglich wäre, einfach durch Appeasement eine Lösung zu finden. Da müsste man die gesamte Regierung in Kiew tatsächlich austauschen. Die gegenwärtige Regierung steht sicherlich hinter dem Präsidenten, das ist gar keine Frage. Und der sagt jetzt also Appeasement-Politik, wie man sie kennt und wie sie im Zweiten Weltkrieg gegenüber Hitler nicht funktioniert hat. Wir sehen nämlich wirklich ein Spiegelbild davon tatsächlich in der heutigen Zeit. Die wird auch heute mit Putin nicht funktionieren. Also ich sehe das nicht als möglich.
Und ganz zum Schluss noch, wie kann denn die Souveränität der Ukraine dann auch langfristig sichergestellt werden? Soll die Ukraine in die Europäische Union aufgenommen werden?
Natürlich muss die Europäische Union ist für alle europäischen Staaten da. Die Ukraine ist nun ganz zweifelsfrei ein europäischer Staat und soll auch in die Europäische Union aufgenommen werden. Also ich halte das für ich halte auch den Prozess der Aufnahme für extrem wichtig, weil das natürlich ein Prozess ist, der auch innerhalb der Ukraine die ganzen demokratischen Prinzipien entsprechend festigt und die ganzen westlichen Wertvorstellungen in der Verfassung und in allen Rechtsbereichen entsprechend festigt. Also ich halte das für ein sehr wichtiges Prinzip, das man auch mit entsprechender Stärke verfolgen soll.
Herr Habsburg, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter bei Penner Live.